Ihr werdet schon manchen Streich von dem Berggeist im Riesengebirge gehört haben. Ihr habt auch gewiss erfahren, dass er jedem, der ihn mit dem Spottnamen Rübezahl benannte, einen tüchtigen Schabernack antat. Einen Streich aber, den der Berggeist vor nicht gar langer Zeit gespielt hat, kennt ihr noch nicht, das weiß ich, und darum will ich ihn euch erzählen. Es war einmal ein schöner, warmer Frühlingsmorgen, als aus dem Städtchen Hirschberg eine große Gesellschaft Herren, Damen und Kinder eine Landpartie zu Wagen durch das Riesengebirge machte. Man hatte beschlossen, wo die Straße es zuließ, zu fahren, wo das unmöglich war, zu Fuß zu gehen. Früh um 6 Uhr hatte man sich auf den Weg gemacht und hielt jetzt, es mochte 9 Uhr morgens sein, am Fuß einer Waldhöhe still, um zu einer schönen Bergumsicht zu gelangen. Einer von der Gesellschaft, ein Student, hatte sich zum Führer angeboten. »Ich kenne hier jeden Weg und Steg, jeden Strauch und Stein«, sagte er. »Sie glauben es gar nicht, was ich für einen merkwürdigen Ortssinn habe. Sie können sich darauf verlassen, wo ich nur einmal in meinem Leben gewesen bin. Da will ich mich nach 10 Jahren trotz aller alten und neuen Nebenwege fast im Schlaf zurechtfinden. Und wenn Sie den Rübezahl selbst als Führer annehmen wollten, der kann Sie nicht so führen wie ich.« Einige Damen hatten aber nicht so rechtes Vertrauen zu seiner Führung. Sie meinten, es wäre doch ängstlich, wenn man nachher den Weg verfehlte, besonders da man gar keinen Mundvorrat mitgenommen hätte. »Gut, so wollen wir den Berggeist rufen«, sagte der Student etwas empfindlich. »Rübezahl«, rief er in die Berge hinein. Alles war still ringsum. Nur eine Elster auf dem nächsten Eichenbaum schnatterte, dass es wie Lachen klang, und eine runde weiße Wolke guckte neugierig über die Berge herüber. »Sehen Sie, der Rübezahl will nicht kommen, da müssen Sie mich schon als Führer behalten«, sagte der junge Mann. »Aber wie lange werden wir zu gehen haben?«, fragte eine Dame. »Meine Kinder werden leicht müde.« »Nur eine kleine halbe Stunde«, antwortete der Student. »Dann haben wir die Höhe erreicht. Sie werden sehen, eine Aussicht, himmlisch, göttlich. Da überblicken Sie das ganze Riesengebirge in seiner weitesten Ausdehnung. Und erst das Echo da oben. Wenn ich meine Pistole in die Berge hinein abfeuere, so gibt das ein Krachen, als ob von jeder Bergspitze ein Donnerwetter ins Tal hinabführe.« »Da wollen wir denn doch lieber nicht schießen«, sagte die Dame. Und ihre Kinder machten schon jetzt so weinerliche Gesichter, als sollten sie beim bloßen Gedanken an den Schuss umfallen. Man kannte zwar den Studenten als Erzaufschneider und Windbeutel, aber da er in der letzten Zeit viel im Gebirge umhergestreift war, so vertraute man sich in Ermangelung eines anderen Führers seiner Leitung. Der Fußweg, den er der Gesellschaft zeigte, schien bequem und schattig. Man hoffte, in 1,5 Stunden wieder zurück bei den Wagen zu sein. Dazu war die Luft schön und warm. Man ließ daher Mäntel und Schirme zurück und trat den Spaziergang an. Voraus schritt natürlich der Herr Studiosus. An seinen Stock hatte er einen Eichenzweig gebunden, den er als Fahne hoch in die Luft schwenkte. Die übrige Gesellschaft, etwa 30 Personen an der Zahl, mussten einer hinter dem anderen ziehen. Das sah zwischen den dunklen grünen Büschen, zumal da, wo der Weg sich schlängelte, gar bunt und lustig aus. Die jungen Männer und Mädchen sangen allerlei Lieder, die Kinder halb voran, bald wieder mitten unter den anderen, stimmten in die Melodien ein, suchten Blumen am Weg und liefen den Schmetterlingen nach. Die älteren Herren, ihre Zigarre im Munde, führten gelehrte Gespräche, und zuletzt kamen die Frauen, ihrer seidenen Kleider wegen mussten sie sehr vorsichtig gehen. Sie waren gleich anfangs etwas verstimmt. Der redselige Führer machte ihnen zu rasche Schritte. Auf ihre Bitten, seinen Eifer zu mäßigen, hörte er gar nicht. Trotzdem ging es sich im Anfange ganz hübsch auf dem anmutigen Weg. »Sind wir denn nicht bald da?« seufzte bald hier, bald dort einer. »Gleich, gleich, nur noch um eine Ecke, da wird die Aussicht schon freier und in einer Minute sind wir oben.« Das war die ständige Antwort des Studenten auf die immer dringender werdenden Fragen und Klagen. Aber der Weg wurde steiler, der Student immer einsilbiger, und zuletzt ging die ganze Schar stumm und still hinter ihm her. Jetzt gelangte man zu einem Punkt, wo vier Wege nach allen Himmelsrichtungen führten, einer steiniger als der andere. Statt der Blumen wuchsen da nur Disteln und Dornen. Der Student stand still und sah sich um. Alles machte hinter ihm Halt. »Meine Herrschaften«, rief er nach einer Pause, »ich glaube fast, wir haben den rechten Weg verfehlt.« »Nein, das ist abscheulich«, riefen die Damen, »das ist unmöglich.« Die Herren aber brummten oder verhöhnten den weisen Herrn Führer, der erst so groß getan hatte. »Aber mein Himmel«, rief dieser, »daran sind Sie alle schuld. Mit Ihrem ewigen Jammern und Seufzen haben Sie mich ganz konfus gemacht.« »Umkehren«, riefen einige, »vorwärts«, die anderen. Und nun wurde hin und her gestritten, was zu tun sei. Auf den Studenten ward gar nicht mehr gehört. Die bittersten Vorwürfe musste er ruhig hinnehmen. Endlich hörte man durch den Lärm aus einiger Entfernung Hundegebell. Man horchte auf und einigte sich darüber, man wolle nach der Richtung, wo der Schall hergekommen war, in den Wald hineingehen. Da hoffte man doch zuletzt, einen Menschen anzutreffen, der die Gesellschaft auf den nächsten Weg zu den zurückgelassenen Wagen bringen könnte. So war man im Ganzen 3 Stunden lang fortgewandert, als der Wald sich endlich lichtete. Bald befand man sich in einem kleinen Talkessel, rings von Klippen und Gestrüpp umschlossen. An der einen Seite einer Bergwand lehnte ein ärmliches Häuschen hinter hohen Fliedersträuchern, ihm gegenüber ragte ein Felsblock, gleich einem mächtigen Mittagstisch aus der Erde. Knorrige Wurzeln, mit weichem Moose wie mit Samtpolstern bedeckt, umgaben diesen Stein im Halbkreise. Uralte Buchen breiteten ihr schattiges Laubdach darüber hin. Sonst war der ganze übrige Teil des Tales zu einem Gemüsegarten benutzt. Die Gesellschaft brach in einen Ruf der Freude aus, als sie aus dem Dickicht heraustrat, und obgleich die meisten eben noch vor Müdigkeit kaum gehen konnten, stürzte jetzt alles jubelnd den Moosbänken zu und streckte die müden Glieder nach Herzenslust auf den bequemen Sitzen. Erst jetzt entdeckte man das Strohdach hinter den Fliederbüschen. Einige Herren wollten hinauflaufen, um die Anwohner des Hauses nach dem Weg zu fragen und um etwas Brot und Milch zu bitten. Aber der Student kam ihnen zuvor. Der Länge nach ins Gras gestreckt, rief er mit lauter Stimme,
Rübezahl, erscheint, deck uns den Tisch.
Auf den Ruf hin hörte man im Hause einen Hund bellen, und gleich darauf öffnete ein alter, kräftiger Holzbauer mit plumpen Gesichtszügen die Tür. Beim Anblick der Gäste zog er mit gutmütigem Schmunzeln seine Pelzkappe. »Was beliebt, meine Herrschaften?« sprach der Alte. »Euer Gnaden werden hungrig sein, ich kann's mir schon denken. Vielleicht kann ich mit was recht Schmackhaftem aufwarten. Wie Sie sehen, hab ich ein vortrefflich Gemüse, wenn's gefällig.« »Nun, Alter, was habt ihr denn?« fragte der dicke Mann mit dem roten Gesicht. »Es wird nicht viel Gescheites sein, vielleicht Brennnesseln und Huflattich oder sonst so etwas Gutes, hä?« Der Bauer runzelte die Stirn. »Nu«, sprach er, »so übel wie der Herr denkt, ist es auch wieder nicht. Eine Schüssel Gemüse ist jedenfalls angerichtet. Ich brauch sie nur herzubringen.«
»Immer zu«, riefen die Herren, »bringt eure 7 Sachen herbei.«
Die Kinder aber verzogen die Gesichter bei dem Gedanken, dass das Gemüse so schmutzig aussehen würde wie das Haus des Wirts. Der Mann ging in die Hütte zurück und kam bald darauf wieder heraus mit einer großmächtigen, verdeckten Schale. Die stellte er auf den Steinblock vor den dicken Herrn hin. »Recht guten Appetit, euer Gnaden!« Damit empfahl sich der Alte und ging zurück in die Hütte. Die Tür warf er hinter sich zu.
»Nun bin ich doch neugierig«, sprach der dicke Herr mit spöttischem Lächeln, »was für seltsame naturgeschichtliche Produkte wir da zu sehen bekommen werden.« Der dicke Mann fasste den Knopf vom Deckel und wollte ihn aufheben, aber der Deckel saß fest. »Das müsste doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ich nicht auf den ersten Ruck den Deckel losbekäme«, rief der Student und drängte sich an die Terrine. Er schob und rüttelte. Der Deckel saß fest. »Rübezahl«, rief der Student, »öffne den Deckel!«
Schnell holte er seine Pistole aus der Tasche, lud sie. Er schoss in die Luft. Da krachte als Echo ein furchtbarer Donner von allen Bergen herunter in das Tal und schien noch lange im Inneren der Erde nachzurollen. Zugleich flog der Deckel der Terrine in die Luft, stieß oben gegen einen Buchenast und fiel in Scherben auf den Felsblock herunter. Vor Schreck fast versteinert saß die Gesellschaft auf ihren Moosbänken und rührte sich nicht. Aller Augen richteten sich auf die wundersame Terrine. Da sah man Kartoffeln und Rüben, schwarze Rettiche und Radieschen, Gurken und Zwiebeln bunt durcheinander liegen. Alles war roh und ungekocht, mit Haut und Blättern und Fasern daran, wie eben aus der Erde gezogen. Der Erste, der das Schweigen brach, war der dicke Herr.
»Das ist ja eine riesenmäßige Kartoffel, die da oben aufliegt«, sprach er. Eben langte er mit der Gabel nach der Kartoffel, als diese sich hoch aufrichtete und ihm ein fürchterliches Gesicht schnitt.
Der dicke Herr ließ vor Angst die Gabel fallen und fuhr, soweit er konnte, auf seinem Sitz zurück. Aber nicht bloß die eine Erdfrucht, nein, alles Übrige in der Terrine wurde lebendig. An dem Gemüse keimten die Wurzeln und Fasern heraus und wurden Arme und Beine. All die verschiedenen Knollen und Warzen, die an den Kartoffeln zu sehen waren, schwollen an und wurden Augen, Nasen, Backen und Lippen. Bald waren sie alle aus der Terrine herausgehüpft und trappelten lustig auf dem Felsblock herum. »Zeit für unsere Landpartie«, rief der ältere Herr Kartoffel. »Aber wer wird uns führen?«, fragte die Mohrrübendame.
»Ich«, rief der junge schwarze Rettich, »ich kenne hier jeden Weg oder Steg, und wenn Sie den Rübezahl selbst als Führer annehmen wollten, der könnte Sie nicht so sicher führen.«
Der Rettich nahm ein Binsenstöckchen, band ein grünes Pflänzchen daran und schwang es als Fahne hoch. Ihm folgten die übrigen, einer hinter dem anderen, und so ging der Zug über die Erhöhungen und Vertiefungen des Steinblockes unter dichten Heidelbeerbüschen fort, bis er endlich von den höheren Kräutern verdeckt wurde. Man konnte aber deutlich die feinen Stimmchen der kleinen Leute unter der grünen Pflanzendecke vernehmen. Zuerst sangen sie allerlei Lieder, dann wurde es stiller, aber später schien zwischen ihnen Gezänk auszubrechen. Die großen Menschen
saßen um den Felsblock herum wie im Traume. Keiner wagte zu dem, was er sah und hörte, ein Wort zu sprechen. Der Student aber war vor Ärger und Beschämung ganz blass geworden. Er merkte es wohl, dass der lange schwarze Rettich in Mienen, Worten und Gebärden seine Anmaßung lächerlich machte. Am liebsten hätte er in seinem Grimm den Rettich gepackt und ihn mit Haut und Haaren gegessen. Doch das war unmöglich, denn er fühlte seine Glieder wie durch eine Zaubermacht gelähmt und gefesselt. »Da kommen Sie wieder«, rief ein Junge. Und richtig, der Zug der Gemüseleutchen trat wieder ans Tageslicht hervor. Aber wie traurig sahen sie jetzt aus. Der schöne Kopfputz der Rüben war geknickt. Die Zwiebeln hoben ihre seidenen Kleiderchen hoch, so dass man die vielen Reifröcke darunter deutlich sehen konnte. Aber die Kleiderchen waren zerrissen und voller Schmutz. Gerade an der Stelle, so der Zug aus dem Grün hervorgekommen war, lag ein großer, runder Kieselstein. Jetzt sah man die Gemüsegesellschaft sich um den Stein lagern und Erquickung rufen. Ein Eichkätzchen sprang herbei, das trug eine große Nuss in den Pfoten, die setzte es auf den Kieselstein und sprang wieder fort. Nun sollte die Nuss geöffnet werden. Die Kartoffel, die Rüben, die Zuckerwurzeln versuchten sich daran, vergeblich. Wie der Student es vorhin mit der Terrine versucht hatte, so tat es jetzt der Rettich mit der Nuss. Zuletzt sah man, wie er eine Knallschote in die Hand nahm und sie wie eine Pistole hoch in die Luft hineinstreckte. »Rübezahl«, rief er und drückte die Knallschote ab. Rasselte es ringsum von allen Bergen wie 100 Donnerschläge ins Tal hinunter. Der wirklichen Menschengesellschaft vergingen die Sinne. Alle sanken betäubt von den Moosbänken zu Boden. Erst nach langer Zeit erwachte der dicke Herr. Er fühlte, dass jemand ihn am Arm rüttelte und richtete sich auf. »Die Sonne geht bald unter und wir müssen noch bei Zeiten ins Nachtquartier«, sagte eine ihm bekannte Stimme. Es war einer der Kutscher, die die Gesellschaft heute gefahren hatten. Nach und nach erwachten auch die anderen aus ihrer Betäubung. Man rieb sich die Augen, wie nach einem langen Schlaf voller bunter Träume. Und siehe da, da waren keine Moosbänke mehr und kein Felsblock. Das Häuschen des Holzbauern, der Garten war verschwunden. Das Tal, eine einfache grüne Wiese, eben und glatt und mit hohem, weichen Grase bewachsen. Der Kutscher berichtete, dass er und seine Kameraden keine Viertelstunde Weges von hier warten würden, und zwar an demselben Platz, wo man am Morgen ausgestiegen war. Er und seine Kameraden wären schon ganz in Angst und Sorge geraten. Doch dann sei ein alter Holzbauer des Weges dahergekommen und habe im Vorbeigehen gerufen, »Kutscher, ihr wartet wohl auf eure Herrschaften. Die liegen in guter Ruhe da, gleich hinter dem Berge im Gras und schlafen.« Der Bauer sei darauf weitergegangen. Da hätte er selbst sich auf den Weg gemacht, wäre hierher gelaufen und es so gefunden, wie der Bauer gesagt. Die Herrschaften müssten also wohl ziemlich im Kreis herummarschiert sein. Sie folgten dem Kutscher zu den Wagen und kamen gerade vor Einbruch der Dunkelheit im Nachtquartier an. Von den Abenteuern des Tages ermattet, hungrig und wie zerschlagen, waren alle mit der ärmlichen Herberge, in die man einkehrte, überglücklich, und das einfache ländliche Abendbrot, was man dort erhielt, schmeckte ihnen so köstlich, wie ihnen die leckerste Mahlzeit gemundet hatte. Nun kam auch die alte Lustigkeit zurück, und man besprach sorglos die wunderbaren Begebenheiten, die man erlebt hatte. Und der dicke Herr mit dem roten Gesicht erhob sein Glas auf die Gesundheit des Berggeistes Rübezahl, der jedem von ihnen seine Schwächen und Fehler so ergötzlich vorgeführt hatte. Denn wer konnte der alte Holzbauer wohl anders gewesen sein als Rübezahl selbst? Und so nahm ein jeder Teilnehmer dieser Lustfahrt eine gute Lehre für sein ganzes Leben mit. Vor allem aber der Student. Jede Anmaßung und Eitelkeit hat er seit jenem Tage abgelegt. Kam ihn später auch bisweilen die Versuchung an, in seine alten Fehler zurückzufallen, so brauchte er nur an einen schwarzen Rettich zu denken. Und er war gleich wieder vor den Fehlern geheilt.